Aufgefallen ist mir Maike auf Twitter. Sie berichtet dort über ihre Arbeit als Kapitänin für diverse Hafenrundfahrten in Hamburg, zeigt Bilder, erzählt über kuriose Erlebnisse, schwärmt von ihrem Job. Durch einen Zufall stellten wir fest, dass wir beide in der gleichen Gegend wohnen, dass wir im selben Penny einkaufen, wir dasselbe Lieblingscafé haben, dass wir den einen besonders schönen Baum im Park bewundern. Ich lud sie zum Gespräch ein und naja, was soll ich sagen? Ich war überwältigt. Erstens sieht Maike großartig aus. Sie spricht klar, ist unheimlich witzig, leicht begeisternd. Sie weckt bei dem Gegenüber, also bei mir, die Lust auf das Leben und einen Job, der zu einem passt. Wir schipperten sofort auf einer Welle. Ein Satz ist mir von Maike im Kopf geblieben. Sie sagte, wenn du nicht weißt, was du arbeiten willst, dann erinnere dich an deine Berufswünsche, die du als Kind hattest. Seitdem denke ich viel über meine Kindheitswünsche nach. Erlaube mir mal wieder naiv und kindlich zu träumen. Denn wenn man Maike glaubt, dann ist alles möglich. Und ich weiß, da ist viel Wahrheit drin. Bevor ich hier gar nicht mehr aufhören kann, euch noch mehr zu erzählen, möchte ich euch einladen, selbst unserem Gespräch zu lauschen. Viel Freude und Inspiration mit Maike und meiner Wenigkeit. So, es läuft. Hallo Maike.
Hallo Anastasia.
Schön, dass wir uns endlich getroffen haben.
Absolut, ich freue mich auch total.
Ja, wir sind ja quasi Nachbarinnen.
Richtig, also eigentlich sind wir uns auch schon bestimmt zigmal über den Weg gelaufen.
Ja, im Bus oder bei Penny.
Genau, oder irgendwo auf Entenwerder auf einer schönen Runde.
Ja, Entenwerder, genau. Entenwerder ist, für die, die es nicht wissen, ein Park hier bei uns an der Elbe. Sehr, sehr schön. Da bist du auch oft und gerne, oder?
Da bin ich total häufig. Das ist einfach so ein schöner Ruhe- und Rückzugsort, wo man einfach mal ein bisschen auf die Elbe gucken kann, entspannt den Tag genießen oder ausklingen lassen.
Ja, aber am Wochenende gehe ich da nicht so gerne hin. Also
da ist es manchmal zu voll tatsächlich. Ja. Aber ganz früh morgens ist es total herrlich. Mhm. Und so ein bisschen später abends, wenn auch mal das Wetter nicht so perfekt ist, wenn dann nicht gerade alle, weil es innen ist, nach Entenwerder kommen irgendwie aus der ganzen Stadt, sondern
Ich frage mich auch, wie dieser Park überhaupt so berühmt quasi wurde in Hamburg.
Ja, durch den goldenen Pavillon ja sicherlich mit, so seit 5 Jahren.
Die sind schuld, die ganzen Blogger waren die dann gekommen sind und unseren Ort erobert haben.
Richtig, die gesagt haben, Mensch, da ist es richtig schön.
Oh nee.
Kommen wir auch mal alle dahin.
Und wie lange wohnst du hier schon?
Ich bin jetzt im Herbst ins 9 Jahre. Also bin hergezogen, als der Marktplatz hier umgestaltet wurde. Mhm. Mein erster Rotenburgsort-Kontakt, der ist aber doch noch ein paar Jahre länger her, nämlich so die Anfänge meiner Selbstständigkeit, da habe ich mit so einem alten Kapitän und seinem Kompagnon mich unterhalten und die haben mich zu unserem ersten Treffen damals zum Skipper bei Doris da in der Billwerder Bucht am Kaltehofe Hinterdeich eingeladen und da habe ich das erste Mal Rotenburgsort wirklich wahrgenommen.
Ja, witzig, guck mal, weil ich wohne ja hier schon seit insgesamt über 20 Jahren. Ich war dann zwischendurch weg in Bergedorf und fand ich auch schön. Ich mag Bergedorf sehr gerne.
Ja, ist total schön.
Und dann habe ich diese Wohnung hier halt bekommen und bin dann hierher wieder gezogen. Und ich habe so eine Hassliebe mit Rotenburgsort. Also wir haben ja hier nicht mal einen Bioladen.
Das ist schon
Also Aldi, Penny und Lidl und Budni so. Und McGuides.
Ja, furchtbar. Aber den Wochenmarkt gibt's. Und da sind ja ein paar wirklich ganz schnuckelige Stände. Und der ist ja immerhin zweimal die Woche. Und der ist bei mir da direkt vor der Tür. Ich gucke aus dem Büro immer drauf. Und da ist auch ein fantastischer Blumenmann so aus den Vier- und Marschlanden.
Ja, ja, ja.
Total herrlich. Und wenn man so über die Jahre dann auch die Verkäufer da kennt und die Marktstände, das finde ich total schön.
Stimmt. Und das meine ich eben mit Hassliebe.
Ja.
Irgendwie ist das, ich komme ja auch irgendwie nicht weg. Ne? Also dann bin ich an der Elbe eben in dem Park oder ich bin im Café sogar hinten bei Kaltehofe oder in dieser von diesen Senioren geführten, diese Kneipe ist es nicht, sondern ja, dieser Biergarten, dieser kleine vor dem, auch beim Entenwerder.
Ah, das Entenwerder Fährhaus.
Fährhaus, ja. Genau. Und da habe ich so eine witzige Geschichte. Ich war da mal mit einem Kumpel und dann habe ich gesagt, ja, ich würde gerne Cappuccino haben. Und dann sagt die Frau zu mir, eine ältere Dame, Capo Verd? Capo Verd? Und dann habe ich gesagt, Kaffee.
Yo. Oder ein Pott Kaffee.
Ja, genau. Genau, das hat sie dann gesagt. Yo, ein Pott Kaffee kommt. Und das war so cool, ey. Das wird die Geschichte erzählt sich ein, wenn ich da vorbeigehe. Capo Verd?
Das ist schön.
Richtig cool. Also insofern, Rothenburgsort ist irgendwie echt, ja, irgendwie eine Heimat.
Es ist wirklich ein totaler Wohlfühlort, finde ich auch. Ich habe noch nie irgendwo so lange gewohnt, seit ich bei meinen Eltern ausgezogen bin. Ich bin immer viel irgendwie durch die Gegend gezogen, aber noch nie über die Elbe rüber, also aus Richtung Nordfriesland, über Studium in Kiel, dann nach Hamburg.
Ja.
In Hamburg durch ganz viele Stadtteile die letzten 20 Jahre, aber tatsächlich Rothenburgsort, hier bin ich wirklich hängen geblieben. Und die Leute haben mich damals gefragt, als ich hergezogen bin, ich bin von Großflottbek hergezogen. Und das ist, glaube ich, so ziemlich ja die zwei Extreme, die es gibt in Hamburg. Irgendwie einer der reichsten, gediegensten, konservativen Stadtteile in dann ja einfach diesen bunten Stadtteil, der gerade vor 9 Jahren ja auch noch nicht so bekannt und noch nicht so im Fokus war und wo wirklich alle gesagt haben, oh Gott, Mädchen, was ist passiert? Wie kannst du denn da hinziehen?
Ja, weißt du, als ich, ich sag mal, noch klein war, gab es hier sogar noch einen Otto-Shop.
Oh.
Also, kennst du Otto-Shops?
Ja, kenne ich aus dem Dorf bei uns früher. Da stand immer so ein Bügeleisen und Haushaltsgeräte standen im Schaufenster.
Ja, und es gab hier einen Otto-Shop. Es gab hier ein, da wo der Asiate jetzt ist, gab es früher gab es Pommes und Wurst und hinten in der Küche liefen Mäuse rum und trotzdem hatten die wirklich die besten Pommes der Stadt. Also das war echt eine ganz spezielle Zeit in den 2000ern auch.
Also es ist echt ja auch viel passiert hier. Es tut sich ja auch gerade richtig viel. Also man hat so das Gefühl, die Hafencity wächst ran und das hat auch echt negative Auswirkungen, weil ja doch die Mietpreise hier jetzt auch ganz schön hochgehen und viele Leute merken, wie nah und zentral eigentlich Rothenburgsort ist, obwohl die meisten mit dem Stadtteilnamen erstmal noch gar nichts anfangen können und das irgendwie auf südlich die Elbe verorten. Aber und dann ganz überrascht sind, wenn man sagt, hier, wir haben den genialsten Fahrradweg in die City. Ja. Man ist so schnell einfach da, man kann autobegegnungsfrei hierher kommen.
Ach, weißt du, jetzt, wo ich so mit dir spreche, denke ich, vielleicht sollte ich hier bleiben. Weil also ich habe ja immer den Wunsch, umzuziehen und guck auch immer nach Wohnung und so oder sogar Häusern auf dem Land, also zur Miete natürlich. Aber so, wenn ich so jetzt mit dir spreche und dann gucke ich so von oben auf diese Stadtteil und ach.
Der liegt schon wirklich schön. Ja. Und dann irgendwie der Weg Richtung Tatenberger Schleuse, da Vier- und Marschlande raus. Man ist einfach so schnell total raus aus der Stadt und hat so viel Wasser und Grün. Und gerade jetzt in dieser Jahreszeit, wo alles blüht und sprießt und knackig grün ist, ist das natürlich wirklich ein Geschenk, dann hier sein zu dürfen.
Hör mal, das ist so, ja. Ich glaube, du holst mir gerade wieder die Verbundenheit mit dem Stadtteil wieder zurück.
Oh, wie schön.
Ja, irgendwie, du sprichst so schön darüber.
Ja, ich versuche auch vielen Hamburgern tatsächlich das schmackhaft zu machen. Ich mache ja Hafentouren und schipper ganz häufig mit der Barkasse hier direkt vorbei. Und die Leute sind wirklich erstaunt, was es hier alles zu entdecken gibt und wie schön die Billwerder Bucht ist oder die Billerhuder Insel mit den ganzen tollen Kleingärten, das gehört ja zu Rothenburgs Ort. Und da ist wirklich das Erstaunen groß, was man auch hier Positives verbinden kann. So.
Aber ich habe, weißt du, also wir quatschen hier so, als würden wir uns schon seit Jahren kennen. Also die Wahrheit ist, wir kennen uns erst seit 10 Minuten. Genau. Wir haben uns einfach gesehen, hingesetzt und quasi schon aufgenommen. Also wir sind
dabei. Wir hätten sofort starten können.
Ja, das ist, hätte mir die Mikrofon schon an der Tür stehen können. Das ist ziemlich cool, weil genau das liebe ich so an dem Podcast oder generell am Leben, dass man Menschen begegnet und denkt, ich habe mich nicht getäuscht, meine Intuition war richtig. Mein Gefühl hat immer gesagt, das passt.
Ich habe auch sofort gedacht, als du gefragt hast, habe ich mich so gefreut und habe gedacht, Mensch, jetzt habe ich total dann gleich die perfekte Gelegenheit, dich auch so im intensiven Gespräch kennenzulernen, finde ich fantastisch. Also ganz lieben Dank dafür.
Ja, also wirklich gerne und ich, aber ich glaube, wenn uns Leute jetzt nicht aus Hamburg zuhören, sollten wir vielleicht noch ein bisschen größer sprechen, nicht nur über unseren schönen Stadtteil. Wer bist du eigentlich? Ich weiß ja wenig über dich. Ich habe dich ja sogar gefragt, wie du mit Nachnamen heißt, weil ich gar nicht wusste. Ich habe dich neulich auf Instagram versucht zu finden. Bist du auf Instagram?
Ja, nicht? Aber nicht so wirklich. Also man kann ja nicht alle Social-Media-Kanäle bedienen und es kostet ja wirklich viel Zeit. Ja, und gut, jetzt so Corona-mäßig hat man plötzlich ganz neue Zeiten und Möglichkeiten und auch mal sich anders zu fokussieren. Aber ja, vielleicht mal so ein ganz Kurzüberflug in drei Sätzen. Ich bin in Nordfriesland groß geworden, bin 48 Jahre alt, habe in meinem ersten Leben mal Wirtschaftsinformatik studiert und war im IT-Vertrieb 9 Jahre. Habe Dokumentenmanagement und Workflow-Lösungen an mittelständische und Großunternehmen verkauft.
Das glaube ich nicht.
Es hat funktioniert, aber es hat einfach keinen Spaß gemacht. Und mir fehlte komplett die Begeisterung, mir fehlten die Menschen. Und das war einfach nicht mein Leben, weil Geld auch nicht meine Motivation ist. So, also da fehlte und fehlte so viel und da passte so gar nichts. Mhm. Und dann hatten wir eine Firmenweihnachtsfeier Ende 2006 im Hamburger Hafen und ich kam mit zwei alten Kapitänen ins Schnacken und die setzten mir wirklich bei deren selbstgebrannten Schnaps die Schnapsidee in den Kopf, Hafentouren. Mal ganz neu Hamburg von der anderen Seite zu entdecken, das mache ich jetzt 14 Jahre. Bringe hauptsächlich Hamburger in Stadtteile, die sie noch nicht so kennen und in Ecken des Hafens. Also nicht so die klassische Touristenhafenrundfahrt, sondern ein bisschen mit Substanz, ein bisschen mehr Geschichte und Geschichten und gehe da total drin auf und habe wirklich so meins gefunden.
Oh, das finde ich so geil. Ne? Ich liebe ja solche Geschichten. Wirklich. Ich liebe ja solche Geschichten, wenn jemand so total etwas macht, was ihm gar nicht Spaß macht und dann passiert irgendein Moment im Leben und dann, ich suche persönlich immer nach diesen Momenten in den Geschichten der anderen und ich habe selber viele solche Momente gehabt, wo du auf einmal irgendwo stehst, bei Penny an der Kasse. Na, da habe ich das noch nicht gehabt.
Nee, da erlebe ich das auch, Jan. Da sehe ich immer zu, dass ich schnell wieder rauskomme.
Ja, genau, aber irgendwo spontane Gespräch, spontane Begegnung oder egal was. Und man denkt auf einmal, das ist das.
Ja, und das macht richtig so, also ich habe immer gedacht, so ein Klick im Kopf, da können die Leute einem viel erzählen, das gibt's irgendwie nicht. Und dann habe ich das selber erlebt. Also es hat wirklich im Kopf irgendwie, hat irgendwas geklickt, geknackt, keine Ahnung. Ich wusste, jetzt wird alles anders und ich muss das jetzt irgendwie ausprobieren und machen. Obwohl alle gesagt haben, du bist ja verrückt und Hafentouren, vergiss es. Also ich komme weder aus einer Hafenfamilie, noch habe ich irgendwie Bekannte, Verwandte, sonstiges Kontakte gehabt. Aber diese fixe Idee, Mensch, das ist was mich wirklich interessiert und wo ich das einfach ausprobieren möchte. Und wenn es gegen die Wand fährt, kann ich immer noch was anderes machen. Aber
ja,
ich möchte es wenigstens probieren.
Ja, so. Du würdest immer einen Job wieder im IT-Bereich finden.
Genau, das war auch so mein Hinterkopf, so eine Notfall-Fallback-Option, habe ich das für mich genannt.
Ja.
Und ich glaube, meine Eltern haben immer gehofft, dass ich wieder vernünftig werde. Wir haben da diverse Diskussionen gehabt, aber es hat einfach funktioniert. Und es gab ganz viele tolle Begegnungen und Zufälle, die das einfach auch dann gefüttert haben und
es waren keine Zufälle.
Nee, wahrscheinlich nicht. Ich denke auch, das sollte so. Also das.
Ja. Ich beschreibe das immer so, diese lösenden Moment, als etwas, was, lass mich in so ein Bild sprechen, was so an Inhalt in so eine Flasche kommt und dann bildet sich so eine Art Druck von innen, ja. Und dann schießt das wie so ein Korken raus und auf einmal hast du das Gefühl, boah, jetzt geht's richtig ab. Und
es passt auf einmal alles so.
Ja,
also,
und ich kenne das auch von Leuten, die jahrelang müde waren, lethargisch, sich zu Jobs geschleppt haben und so alles schwer.
Ja.
Und wenn sie ihr Thema gefunden haben, dann war auf einmal alles weg von Depression, von diese Müdigkeit, von so vielen Sachen, war einfach wie weggeblasen, ja.
Auf jeden Fall. Also kann ich genauso nachvollziehen. Es sprudelt plötzlich und du hast Energie und stehst morgens gerne auf und freust dich auf alles, was irgendwie vor dir liegt. Und wenn das tonnenweise Berge Arbeit sind, das ist schon egal.
Ja.
Das machst du dann einfach, weil du weißt ja wofür und dass du es gerne machst. So.
Was meinst du? Es gibt ja viele Menschen, die nach sowas suchen, wie wir beide es schon inzwischen haben.
Ja.
Gott sei Dank. Aber es gibt so viele Menschen, die uns jetzt auch zuhören und sagen, wow, krass, ich möchte das auch. Was sind deine persönlichen Tipps, um an die eigene, wie wollen wir es nennen, Leidenschaft oder...
Ja, so eine persönliche Energiequelle, ja, die man da in sich hat. Genau. Irgendwie.
Wie schaufelt man diese Energiequelle wieder frei? Was sind deine persönlichen Tipps oder...
Ich würde tatsächlich den Menschen einfach immer raten, traut euch. Habt den Mut, Sachen auszuprobieren.
Und aber stell dir mal vor, du weißt nicht was.
Ja, das Thema kenne ich total, weil ich auch jahrelang wirklich abends damals heulend in der Küche gesessen habe mit meinem Mann und gesagt habe, ich weiß, das ist nicht das Richtige, was ich hier tue, aber ich weiß nicht, was es ist. Und dann aber sich zurückzuerinnern, ich habe dann noch so ein Berufsfindungsseminar damals gemacht. Ja. Ich hatte im Fernsehen ein Interview gesehen mit einer Berufsfinderin, mit der Uta Glaubitz, und die hat Geschichten erzählt, bei B trifft, im WDR war das damals. Mhm. Und da war eine Krankenschwester, die träumte davon, Kapitän auf dem großen Schiff auf hoher See zu werden. Und diese Geschichte, und die hat es tatsächlich gemacht, die ist dann von einer Krankenschwester zur Schiffskapitänin geworden. Und ich dachte, Mensch, wenn das geht, dann geht bei mir auch noch irgendwie noch mehr. Und in diesem Seminar, da ging das so ein bisschen drum, das kann man auch zu Hause für sicher machen, mal zu gucken, was lässt mich eigentlich morgens gerne aufstehen, was ist so meine Motivation, was wollte ich früher als Kind werden, wovon habe ich geträumt? Und dann mit dieser Kindergeschichte wirklich zu gucken, Mensch, was habe ich da eigentlich geträumt und wo ist dieser Traum eigentlich geblieben? So, wo ist der auf der Strecke geblieben und wie kann ich wieder Zugang zu dem finden vielleicht?
Oder wer hat ihn ins hinterste Zimmer verschlossen?
Richtig.
Wer war das? Also was sind das für Überzeugungen?
Richtig, man hat ja so seine Glaubenssätze und sein Mindsetting, was einen dann auch manchmal selber blockiert. Und das freizuschaufeln, das ist wirklich spannend. Und ich habe tatsächlich immer davon geträumt als Kind, Reiseleiter zu werden. Und das ist völlig verschwunden und bei mir in der Familie waren alle Lehrer, Mama, Papa, Oma, Opa, Onkel, Tante, alles Lehrer, mein kleiner Bruder auch. Und ich hatte aber keine Lust, Lehrer zu werden und habe aber auch im Studium irgendwie dann Schülersprachreisen begleitet und war da Tourguide und habe irgendwie London-Stadtrundfahrten moderiert, obwohl ich keine Ahnung hatte und davor erst einmal irgendwie als Kind in London war, aber plötzlich musste ich eine Stadtrundfahrt moderieren. Und ich habe gemerkt, das macht mir total Freude, mich darauf vorzubereiten, damit zu arbeiten, und ich hatte es aber irgendwie über dieses, ich bin in die IT reingeschlittert und hab's vergessen. Und das andere hat funktioniert, dann hast du so die äußeren Sicherheit. Umstände, Sicherheit, genau, und wenn man auch aus so einem Beamtenhaushalt kommt, dann ist natürlich das Thema Sicherheit tatsächlich auch eins, was einen geprägt hat, so, und wo man sagt, kann ich da jetzt, darf ich jetzt, traue ich mich, und irgendwann passten die Dinge und dann habe ich mich getraut, obwohl alle gesagt haben, tu es nicht und das wird nicht klappen. Und wenn du aber dann in dir spürst, das ist aber das, was ich gerne machen möchte, dann zu sagen, ich gucke jetzt einfach mal, wie kann ich da hinkommen, und vielleicht ist es ja auch eine Möglichkeit, erstmal nebenbei irgendwie was anzufangen, aber eigentlich bin ich auch überzeugt davon, wenn dann richtig. Und es gibt so viele Sachen auch, wo man jetzt nicht viel Geld in die Hand nehmen muss oder nicht viel haben muss. Ich hatte auch kein Startkapital und habe es ausprobiert. Und durch viele glückliche Fügungen, nenne ich es mal, tolle Zufälle, tolle Schicksalsbegegnungen mit Menschen, ist es in die richtige Richtung gegangen.
Von welchem Zeitraum sprechen wir? Von Idee oder diesem Gefühl von... Da ist etwas.
Das ist es.
Das ist es vielleicht, wahrscheinlich, bis dein erster ausgebuchter Monat.
Das war Dezember 2006, war diese Weihnachtsfeier bei absolutem Gruselschiedwetter mit Sturm und Regen von der Seite, wo ich gedacht habe, ja, Hafen, das ist es, nach diesem Gespräch mit dem Kapitän und seinem Kompagnon da. Und dann habe ich im Frühling 2007 bin ich gekündigt worden in einer Firma, in der IT-Firma, obwohl alles gut lief. Aber ich hatte in einem Projektgespräch dem Kunden verraten, dass ich gerade Tourismus-BWL nebenbei als Fernstudium gemacht hatte und ihn jetzt besonders gut beraten könnte, weil ich da das Schwerpunktthema Kreuzfahrten irgendwie hatte. Und meinem Chef fiel alles aus dem Gesicht und er hat mich direkt vor die Tür gesetzt und gesagt, hier, branchenfremdes Fernstudium ohne sein Wissen ginge gar nicht. Okay. Bam. So. Also das tat schon ganz schön weh, das war ein ganz schöner Tritt. Aber es war der beste Tritt meines Lebens im Nachhinein, weil dadurch habe ich dann dann gesagt, so, jetzt oder nie, jetzt mache ich es, ganz oder gar nicht, probiere es einfach aus. Mhm. In die IT zurück geht immer wieder, aber eigentlich wollte ich das ja gar nicht. Und dann kam der Sommer 2007, wo über Xing damals so ein Netzwerktreffen, das ein und andere sich fügte und Joachim Rumor mich fragte, ob ich nicht so ein Netzwerktreffen mit 150 Leuten auf dem Schiff machen könnte und das dann wieder online sich irgendwie verteilte und dann die ersten Aufträge kamen und nach einem halben Jahr konnte ich davon leben und das ist jetzt 13,5 Jahre her. Also ich lebe jetzt 13,5 Jahre von meinen Hafentouren. Mhm. Und habe am Anfang meinen Lebensstandard runtergeschraubt, ganz klar, aber das tat ja nicht weh, also es macht ja nichts. Und ich wusste ja, wofür ich das mache und bin so dankbar,
lieber weniger haben erstmal, aber dafür lieber aus dem Bett kommen, oder?
Absolut, absolut. Mhm. Und mit einem guten Gefühl in den Tag starten, wissen, wofür man das alles macht, dass man das mit Leidenschaft, mit Begeisterung sein Leben wirklich auch spürt. Ich finde immer das Furchtbarste, Menschen, die einfach nur ihr Arbeitsleben so als Trott vor sich hinleben und sich auf die Wochenenden, auf die Feierabende und auf die Urlaube freuen und wo das Einzige ist, wo sie dann aufblühen. Das tut mir immer so leid für die, weil ich denke, es ist doch das Schönste, wenn du auch deiner Arbeit, deiner Berufung irgendwie nachgehst. Das klappt nicht immer und nicht in jedem Job, klar. Aber vielleicht gibt es das ein oder andere, wo man sich das ein bisschen schöner und passender machen kann.
Du hast vorhin so einen ganz schönen Satz gesagt, der mich wirklich berührt hat, wer wolltest du als Kind werden? Und das ist, glaube ich, da liegt ganz viel Magie.
Definitiv,
in dieser Kindheits... Weil ich bin der Überzeugung und ich weiß, also alles in mir sagt ja, dass wir Kinder, als wir Kinder waren, meine ich, schon genau wussten, wofür wir da sind. Weil bei mir war das schon immer, oh Gott, das hört sich jetzt, also mein Traum ist nicht so cool wieder. Bei mir ist es, ich habe mich immer auf Bühnen gesehen und ich habe immer Menschen berührt.
Ja.
Ich habe immer gesehen, da war ich so ungefähr 10, 11, dass ich einen Text vorlese und Menschen lachen oder weinen.
Wow.
Ja, das habe ich wirklich.
Jetzt habe ich total Gänsehaut.
Ich habe das wirklich immer in meiner Fantasie gesehen. Und das wurde, ab und zu hat es geklappt, später dann, aber ich habe mit einem Text, da war ich 15, Hamburger Abendblatt einen Wettbewerb gewonnen, Hubschrauber-Rundflug über Hamburg. Wow. Das war richtig cool.
Wow.
Und da habe ich, und das war einer der Situationen, wo ich gedacht habe, ich glaube, ich kann irgendwas, aber ich habe keine Ahnung, wie ich da hinkomme. Und erst jetzt, und ich bin 33, fange ich an, das, was ich immer gefühlt habe, rauszubringen. Und das funktioniert einfach.
Toll.
Ja, und genau das ist es. An alle, die uns jetzt zuhören. Was wolltest du als Kind sein? Und selbst wenn es nur Feuerwehrmann ist, dann lohnt sich das.
Ja, definitiv.
Dann bist du halt einfach dafür gemacht, oder? Neulich erzählte mir auch eine Freundin, die wollte immer Krankenschwester werden, aber das wäre so uncool in ihrer Familie gewesen. Deswegen hat sie auch etwas mit Büro gemacht, ja. Mhm. Oder die andere hat studiert, hat einen Doktor gemacht, aber die wollte eigentlich nur Menschen helfen.
Man hat ja so einen inneren Antrieb, was man gerne macht, so und da wirklich an den Kern zu kommen, das auch zuzulassen, den Gedanken, dass das sich in Ordnung ist, dass man solche Träume und Fantasien hat und einfach vielleicht mal zu gucken, was man damit machen kann. Also es ist ja nicht sofort dann so offensichtlich, dass man sagt, oh ja, du wirst glücklich, wenn du Hafentouren machst und die Stadt neu entdeckst oder so. Da plötzlich kommen so ganz viele Dinge zusammen und ganz Interessen, die in einem irgendwie versteckt sind, manchmal tauchen die dann erst auf. So, in der Schule habe ich Geschichte gehasst. Ich hatte überhaupt gar keinen Zugang zu Geschichte. Ich konnte mir keine Zahlen, Fakten, Daten besonders gut merken. Und ja, das war alles irgendwie völlig böhmische Dörfer und fremd. Und ich habe immer mich gefreut, wenn die Stunden ausgefallen sind. Mhm. Und heute finde ich es so toll, die eigene Stadt zu entdecken und plötzlich die Zusammenhänge zu verstehen. Und von Wilhelmsburg, also von dieser großen Insel und einem großen Stadtteil mitten in Hamburg, Verbindungen zum englischen Königshaus irgendwie darzustellen oder zu gucken, wie war das mit Napoleons Einmarsch hier damals und was hat das für Ausprägung gehabt. Und plötzlich hast du so ganz viele kleine Puzzleteile, die zusammenpassen, wo man mal was gehört hatte und wo ich plötzlich merke, Mensch, Geschichte ist doch irgendwie ein Thema für mich und das macht mir Spaß, aber es fehlte halt der Zugang, der richtige Weg dahin oder so. Und man kann dann ganz unterschiedlichste Themen ja miteinander kombinieren, auch wenn das gar nicht erst so offensichtlich ist, dass es zusammenpasst.
Mhm. Ja, das ist, wahrscheinlich war es für dich in der Schule so schwer, weil was sollst du mit dem Wissen?
Jo.
Also so dieses Gefühl von, ja, ob ich das jetzt...
Das hat sich mir damals nicht so erschlossen und dann war eben auch der Lehrer irgendwie einer, den ich nicht besonders mochte und damit war das ganze Thema dann irgendwie, ja... hinten rüber quasi.
Ja, genau. Ja, das kenne ich auch durchaus, dieses, ja, nu?
Ja.
Genau. Ja, oder Kinder, die als faul gelten oder als nicht talentiert. Ich glaube einfach, dass da die richtige Motivation fehlt.
Oder genau, oder die Talente einfach da nicht erkannt sind oder nicht so richtig. Also ich hatte immer ein Faible für Sprachen. Ich mochte immer gerne Sprachen. Ich mag Kommunikation, ich mag mit Menschen. Und plötzlich landest du in einem Job, wo das überhaupt keine Rolle spielt. Und denkst du eigentlich, ist eigentlich irgendwie doof. Also es ist so vergeudet.
Hast du dir das dann woanders geholt? Also hast du irgendwelche Freizeitaktivitäten gehabt, die dich aufgefüllt haben?
Ich habe ja tatsächlich mit Menschen mich gerne umgeben, bin in vielen Vereinen, bin viel draußen gewesen. Aber es ist tatsächlich auch eine ganze Zeit lang, ist das alles verkümmert in mir wirklich so. Und ich hatte auch eine Zeit, wo ich dann ja jobmäßig so unglücklich war, dass ich dann irgendwann auch Herzrhythmusstörungen gekriegt habe und wirklich mit Beta-Blockern irgendwie auf dem Sofa saß und gedacht habe, oh Gott, jetzt ist irgendwie hier alles schiefgelaufen in meinem Leben. Das muss mal irgendwie in eine ganz andere Richtung weiter. Aber wenn du gerade erstmal dann in so einem Tief hängst und nicht weißt, wie komme ich da raus, dann ist es natürlich auch total schwer. Und manchmal braucht man dann auch so ein bisschen Schubs von außen oder die richtigen Begegnungen oder eben plötzlich im Fernsehen so ein Ding, wo dann eben eine Krankenschwester Kapitän wird und du denkst, Mensch, warum eigentlich nicht auch ich? So.
Ja,
warum sollte ich jetzt irgendwie da hängen bleiben müssen, wo ich jetzt nun mal gerade gelandet bin, sondern ich kann es ja selbst in die Hand nehmen.
Ja, wie ist es eigentlich, du mietest dir dann eine Barkasse?
Genau, oder? Ich charter Barkassen, also ich habe so eine Mischung aus eigenen Touren, die ich als öffentliche Touren anbiete, wo man als Einzelgast mitfahren kann und sagen kann, Mensch, hier, schöne dreistündige Runde mal in Hamburger Osten, in die Bille oder rund um Wilhelmsburg oder Finkenwerder habe ich jetzt irgendwie gerade neu als Thema. Also ich suche mir immer Ecken, die eigentlich, wo jeder irgendwas damit verbindet, aber das nicht so richtig kennt. So. Oder ich habe jetzt gerade am Wochenende die erste Finkenwerder-Tour gemacht und es war total herrlich. In der Recherche habe ich so viele schöne Geschichten über diesen Stadtteil, über diese ehemalige Elbinsel da gefunden.
Cool.
Und habe so viel positive Rückmeldung von den Leuten gekriegt. Und war dadurch, dass man immer wieder neue Themen sich aussucht, ist es ja auch immer wieder aufregend und spannend für mich selber auch. Es wäre das Furchtbarste, wenn ich dann irgendwie stehen bleiben würde und immer nur die gleichen Geschichten erzählen.
Mhm.
Also ich charter Schiffe, mache dann öffentliche Touren, wo man so mitfahren kann. Aber Hauptthema sind eigentlich Familienfeiern, Betriebsausflüge, Rahmenprogramme für Tagungen oder internationale Gäste. Aber das ist natürlich im Moment gerade alles auf Null runtergefahren.
Stimmt, ja. Wie kommst du jetzt zurecht? Also
tatsächlich bin ich jetzt an einem Punkt angekommen, so 3 Monate haben wir ja jetzt quasi kein wirkliches normales Geschäft mehr. Ich bin von 100 auf 0 runter und musste mich da erstmal so ein bisschen finden. Das war wirklich eine Schockstarre ganz am Anfang und dann kam so ein Aktionismus mit, oh Gott, was mache ich denn jetzt? Mache ich dies, mache ich das? Gucke ich mal, wo ich irgendwie Aktivitäten entfalten kann und jetzt ist der Punkt da, ich bin total dankbar für diese Vollbremsung, die unplanmäßig war, aber ich bin dazu gekommen, ganz viel für mich zu sortieren in meinem Leben, nochmal neu zu justieren, zu gucken auch, ist das so, wie es jetzt die letzten Jahre sich entwickelt hat, genau die Richtung, die ich wollte oder ich habe eigentlich ein bisschen zu viel gearbeitet, also ich bin gerade dabei, meine, ich nenne sie mal die Hafen-Maike, von der privaten Maike auch wieder ein bisschen zu separieren, weil die sind zu doll zusammengewachsen. Das ist irgendwie so ein, es war alles und immer nur Hafen und alle haben mich immer nur als Hafen-Maike gesehen oder Maike im Hafen. Und da bin ich gerade dabei, meine Wohnung auch ein bisschen umzugestalten. Ich hatte so ein ganz fantastisches, großes Bild von der Cap San Diego mitten in meinem Esszimmer an die Wand gepinselt. Also hatte ein Freund an die Wand gepinselt. Und das habe ich jetzt übergemalt. Und das war richtig so ein Prozess, zu sagen, okay, aus meinem Wohnbereich verschwindet der Hafen jetzt mal ein bisschen, weil ich muss auch noch Zeit haben, wo ich bin und wo nicht nur der Hafen präsent ist.
Ja, wo du quasi, ja, dich nicht so sehr verschmilzt.
Ja, genau. Wo ich auch tatsächlich vorhin auf dem Weg hierher, hatte ich erst mein typisches Hafen-Outfit an. Weil ich dachte, ne, wir schnacken irgendwie über Hafengeschichten. Und dann habe ich gedacht, nee, Anastasia ist immer so toll angezogen. Und dann bin ich nochmal an meinen Kleiderschrank und habe ein schönes Kleid rausgeholt und gedacht, das finde ich total toll und motivierend, einfach zu sagen, nee, genau, ich will das ja gerade alles ein bisschen trennen und ich will nicht immer nur die Hafentante sein.
Die Hafentante. Aber wie ist dein typisches, sage ich mal, Outfit?
Ganz unterschiedlich. Also tatsächlich immer, wenn es Richtung Hafen geht und Richtung Touren geht, dann gucke ich, was für Kunden habe ich da gerade. Auf den öffentlichen Touren ist es eher ein bisschen rustikaler, hafenmäßig, also irgendwie mit Jeans, T-Shirt und so einem Ankerhalstuch oder einem geringelten T-Shirt. Und manchmal habe ich aber eben auch doch etwas gehobenere Klientel auf dem Schiff und dann bin ich durchaus auch in Kleid und mit ein bisschen Absatz auf dem Schiff unterwegs.
Ich finde das so cool. Ne?
Und das ist so toll, dass es eben so unterschiedliche Leute sind und man dann da so seine verschiedenen Facetten irgendwie ausleben
wirklich.
Kann.
Also, weißt du, ich höre dir jetzt seit über einer halben Stunde zu und ich denke die ganze Zeit, genau so muss das sein, genau so. Und ich habe in keiner Sekunde das Gefühl gehabt, dass du mir hier etwas erzählst, was du selbst nicht fühlst.
Also ich bin wirklich total dankbar einfach gerade.
Und das merkt man, dass du deinen Platz gefunden hast und in diesem Space kannst du ja immer noch weiter links, weiter rechts, das kann man
genau, so ein bisschen justieren muss ich, wie gesagt, auch gerade mal, bin gerade dabei und wer weiß, wo das hingeht und wie viele Jahre das so weitergeht, ich habe keine Ahnung. Ich finde immer, das gibt ja diese Leute, die sagen, und wo siehst du dich in 5 Jahren oder in 10 Jahren? Ich habe keine Ahnung, ich weiß es wirklich nicht. Kann sein, ich habe irgendwo eine Pension hinterm Deich, kann sein, ich mache irgendwie weiter tolle Hafentouren oder bin in ganz anderen Ecken der Stadt oder der Welt unterwegs, ich weiß es nicht. Aber es ist auch schön, dass man es nicht weiß und einfach für den Tag und für die nächste Zukunft, die man so überblicken kann, irgendwie das genießt und das Schönste daraus macht.
Ja, also richtig, richtig toll. Ich bin ja so ein bisschen, wow, wie cool. Also, jetzt habe ich kurz den Faden verloren, was ich sagen wollte, weil ich halt ein bisschen zu geflasht bin. das ist so cool. Ich finde es einfach so geil, dass es so keine Theorie nur ist von irgendwelchen Coaches oder von Leuten, die erzählen, finde deine Leidenschaft, finde dein Thema, sondern hier sitzt einfach eine Frau mir gegenüber, die genau das lebt, was viele, viele erzählen und das aber nicht leben. Und was, genau, das wird mir gerade nochmal bewusst, was ich an dir besonders gerade gut finde. Du quatschst den Leuten deine, wie soll ich sagen, Lebensweise nicht auf.
Nee, also, das muss ja jeder für sich gucken, ne? Was für ihn irgendwie das Richtige ist. Und das.
Ja, und das finde ich sehr grenzenwahrend, weil es gibt so viele Leute, die vermeintlich ihr Thema gefunden haben und die quatschen dann alle zu und dann wollen die alle Leute zur Kündigung animieren und
das ist nicht für jeden das Richtige. Also auf gar keinen Fall, weil es sind ja alle Menschen unterschiedlich und jeder hat so sein eigenes Sicherheitsbedürfnis und natürlich auch seine Rahmenbedingungen. Und ich glaube auch.
Und eigene Entwicklung auch.
Genau.
Ne?
Ja. Genau. Man steht an unterschiedlichen Punkten und bestimmt sind ganz viele an dem Punkt, wo ich jetzt mit erst bald 50 irgendwie lande, die sind dann schon eben mit 20 oder 30 da. Aber da war bei mir noch alles so in die, aus heutiger Sicht verkehrte Richtung unterwegs, beziehungsweise war einfach ein komplett anderes Leben, habe ich so das Gefühl. Das ist wie so ein Restart-Button, den ich gedrückt habe und nochmal alles von vorne. Und man weiß ja nicht, was noch kommt oder was das Leben für einen bereithält oder auch was alles so die äußeren Umstände sind. Und ich bin sicher, hätte das damals geklappt, eine eigene Familie zu haben, dann wäre es vielleicht auch ganz anders gelaufen. Oder ja, dann wären andere Voraussetzungen und ein anderer Fokus da gewesen vielleicht.
Aber so ein Leben hat ja einfach wie so eine Sonne ganz viele Richtungen. Ganz viele Möglichkeiten, wo man, was auch gut gewesen wäre vielleicht. Ne?
Also absolut. Aber du hast ja immer die Möglichkeiten. Ich habe gerade so einen schönen Spruch gelesen, das klingt jetzt irgendwie nach so einem Kalenderspruch, aber das Leben ist das, was du daraus machst, was aus dir gemacht worden ist. So, also, was du aus dem ja, machst, was du nun mal hast. So, weil es ist ja, wie es ist. Und dann, aber mach das, was du an Möglichkeiten hast, daraus, was deine Vorgaben so sind.
Ich danke dir sehr für die, ich glaube, nicht beabsichtigte Überleitung zu dem Thema, was wir vorhin schon ganz kurz hatten, zu dem Thema Sichtbarkeit.
Ja.
Also sehr, sehr gut, danke schön. Genau, wir beide sind ja sehr, sehr auffällige Frauen. Das hatten wir gleich schon festgestellt. Ja. Dass ich immer auffalle, wenn ich im Bus komme, die Rampe piept und mein Rollstuhl quietscht im Moment auch noch. Also wenn ich irgendwo auftauche, die Leute wissen, die ist da.
Ja.
Genau, und bei dir weiß man das auch vielleicht.
Ja, ich bin tatsächlich mit sehr großen Eltern ausgestattet und selber dann eben auch entsprechend groß geworden. Also ich bin 1,87,6, also knapp 1,88 und ich bin irgendwann dazu gekommen, ich trage gerne hohe Schuhe. Mhm. Weil wenn man ja sowieso schon auffällt, dann ist es auch egal. Und wenn man sowieso aus der Masse raussticht, aber das für sich selber erstmal so zu realisieren, ich habe wohl wahrgenommen, dass die Leute mich sehen, aber ich habe jetzt erst so richtig verstanden, dass die mich ja sehen und verstehe jetzt auch, mich selber zu sehen und einfach zu sagen, Mensch, ist doch eigentlich völlig egal, was die alle denken, sondern ich muss ja mich sehen und ich muss ja zufrieden sein mit dem, wie ich mich sehe. Und das ist manchmal ein Prozess, der dauert bei dem einen ein bisschen anderen länger, bei dem einen ein bisschen kürzer, beim anderen ein bisschen länger. Bei mir hat er ein bisschen länger gedauert, aber jetzt bin ich da tatsächlich ganz gut angekommen und fühle mich einfach super wohl damit. Das ist eben so.
Wie ging es dir damit in der Pubertät?
Gar nicht gut. Ich war mit 14 schon so groß und ich bin tatsächlich auch angehalten worden damals. Ich sollte noch 10 Zentimeter größer werden und bin dann durch so eine Hormonkur quasi schneller durch die Pubertät gejagt worden. Und da habe ich eine ganze Zeit lang mit gehadert und habe auch gedacht, ob das so richtig war. Aber auf der anderen Seite, ich weiß nicht, ob ich mit 1,97 oder 1,98 so glücklich geworden wäre. Bestimmt hätte sich das irgendwie auch gefunden. Aber heute bin ich so mit meinen knapp 1,88 total happy und möchte keinen Zentimeter abgeben und freue mich einfach auch, dass es werden ja immer mehr größere Menschen auch tatsächlich, die man dann so auf der Straße trifft und wo man das Gefühl hat, man ist nicht mehr ganz so exotisch. Aber so mit 14, 15, 16 war das schon nicht so schön, sagen wir mal.
Ja. Also ich habe ja eine andere Sichtbarkeit, aber auch dieses Gefühl ist mir total bekannt. Dass man dann also denkt, oh Mann, habe ich dir vorhin ja auch erzählt, dieses in der Masse zu verschwinden, Kapuze aufsetzen.
Genau, man wünscht sich manchmal dann einfach ja unsichtbar zu werden und einfach mitschwimmen zu können mal eine Weile, weil es natürlich auch immer so ein gewisser Kampf ist oder so ein, ja, wie sehen mich die Leute? Dann denkt mal wieder drüber nach, was denken die, wie sehen die mich, wenn man jetzt noch nicht so sich selber gefunden hat und dieses irgendwann das Bewusstsein, ich kann aber ja gar nicht auffallen, gar nicht untergehen. Ich falle immer irgendwie auf und immer irgendwie kriegen die Leute mit, dass ich da bin oder da war oder dann eben auch richtig, wie wir ja vorhin auch schon als Thema hatten.
Ja, genau. Also bei mir kam es auch irgendwann dieser Moment, das war ungefähr aber mit, ich glaube, so richtig gut fühle ich mich damit erst seit 4 Jahren. Mhm. Mit Ende 20, aber mit Mitte 20 habe ich eigentlich das so begonnen, so zu sehen, dass ich dachte, okay, ich fall auf, die wissen alle, es gibt mich. Warum auch, also ist ja völlig egal, sei es die auf Konzerten, die Rollstuhlplätze oder die Türen, die man mir aufhält oder. so, wie kann ich das zum Guten wenden? Und dann habe ich halt angefangen, rote Lippen fast immer zu machen. Also ich mache das jetzt nicht, wenn ich allein zu Hause bin, mache ich es nicht, muss ich zugeben. Aber manchmal auch das, wenn ich mich vor dem Computer setze zum Schreiben, dann mache ich das auch. Und ich habe ein Faible einfach für schicke Blusen, wie man
absolut, wie man so, ganz toll
so merkt. Und so, wenn die Leute mich dann angucken, denke ich, okay, und jetzt könnt ihr gucken und dann könnt ihr mich auch bewundern und dann habe ich da so ein anderes Gefühl dabei, als wenn ich mich versuche, unsichtbar zu machen.
Ja, und dann aber dich beobachtet fühlst. Genau. Irgendwie, ne? Weil man sieht dich eben. Und ich habe das auch in der Kindheit schon immer gehabt, dieses Gefühl, noch mehr aufzufallen. Ich habe einen gehörlosen Bruder. Und mit der Gebärdensprache, wenn du dich unterhältst im öffentlichen Raum, natürlich fällt man dann auf. Mhm. Und natürlich ist die Mimik intensiver und ist die Gestik eine andere. Und als Kind habe ich mir manchmal gewünscht, dass es nicht so auffallen würde. Mhm. Und dass man einfach, normal zu sein, ne? Wie das so wie alle zu sein.
Ja,
und so das war aber eben nicht so. Mhm. Und mein Bruder ist leider vor 3 Jahren verstorben und jetzt im Nachhinein wird mir echt so richtig bewusst, was für ein Geschenk das war und wie dankbar ich bin, dass wir diese intensive Zeit hatten und dass ich auch das ganze Thema Gehörlosigkeit und anders sein als andere dadurch ganz anders wahrgenommen und ganz anders erlebt habe.
Und sag mal, kannst du Gebärdensprache?
Ja, aber, muss man sagen. Also okay. Mein Bruder und ich, wir sind nur ein Jahr auseinander gewesen und haben eine sehr eigene Sprache dann entwickelt. Er hat mit 2,5 Jahren Gehirnentzündung gekriegt und ist dadurch gehörlos geworden. Und so als Kinder, dann entwickelst du ja eigentlich deine eigene interne kleine Familiensprache. Und er hat sich immer amüsiert darüber, dass ich zum Beispiel die Gebärden für die Wochentage, dass ich immer wieder den Mittwoch habe ich immer vergessen. Also immer verschiedene kleine Sachen. Aber mit seinen Freunden konnte ich mich schon ganz gut unterhalten. Mhm. Und jetzt meine Schwägerin, also seine Frau und die beiden kleinen Kinder, die sind jetzt 7 und 10. Und das ist großartig zu sehen, wie die auch noch Gebärdensprache können, weil die Mutter ist schwerhörig und da einfach so dieses Selbstverständnis da wieder zu erleben, das finde ich ganz toll und
ich hatte gerade nämlich den Gedanken, ob du so eine Barkassenfahrt für Gehörlose.
Leider nicht. Also dafür fehlt es mir tatsächlich. Mhm. Ich habe das mit Gerald damals, wir haben das immer mal angedacht und ja, es ist tatsächlich sehr schwer, weil die muss besonders konzipiert sein, weil du ja nicht gleichzeitig auf die Gebärden und nach draußen gucken kannst, sondern du musst das ja vom Timing dann auch ganz anders gestalten. Mhm. Und deshalb ist es auch nicht damit getan, einfach bei einer normalen Tour einfach nur einen Dolmetscher mitzuschicken. Mhm. Denn wenn die Gehörlosen auf den Dolmetscher gucken, dann sehen sie nicht, was draußen ist. Und das ist ja eine ganz andere Aufmerksamkeit, die man da dann irgendwie haben muss.
Ach, wie schade, weil ich hatte gerade so ein das wäre doch voll die Marke.
Das habe ich auch mal total überlegt. Also es gibt tatsächlich mit Schattensprache oder hier Dialog im Stillen heißt es in der Speicherstadt. Mhm. Da gibt es tatsächlich auch, ich meine mit Barkassen-Meyer eine Kooperation, wo Hafenrundfahrten für Gehörlose auch mit angeboten werden. Ich bin leider aber da noch nicht mitgefahren und kann das nicht beurteilen, wie das in der Praxis da gehandhabt wird. Aber ich weiß, die haben da mal so ein Projekt gestartet.
Mhm. Ach, super, Mensch. Ja, also auf jeden Fall Thema Sichtbarkeit, Thema eigene Leidenschaft finden. Ist auf jeden Fall das, was uns echt so voll verbindet, merke ich schon. Also das, gibt es eigentlich noch so Themen, wo du immer noch für dich keine Klarheit hast, weil du wirkst auf mich so in der Mitte ruhend und
Dankeschön.
So happy eigentlich.
Bin ich tatsächlich auch im Moment. Ich fühle mich gerade so richtig wohl in dem, wie es ist. Also ich habe natürlich schon auch ein bisschen wirtschaftlich Sorge, wie das jetzt alles so wieder weiter und wieder losgeht und ob das so der Weg gerade so weitergehen kann. Also er wird nicht genauso weitergehen, wie er war. Aber ich fühle mich tatsächlich im Moment gerade ganz, ganz gesettelt mit dem Optimismus und der Zuversicht, dass sich das finden wird. Und ich halte die Augen offen und ich freue mich über Kontakte, über Möglichkeiten. Habe jetzt irgendwie gerade vor kurzem auch über Twitter eine Anfrage bekommen, ob ich Interesse hätte an einem Buchprojekt und finde das ganz spannend. Also das ist im Moment noch so ganz, also übermorgen der erste richtige Kontakt zu dem Verlag. Schön. Aber ja, wer weiß. Vielleicht darf ich irgendwann auch mal auf einer Bühne aus einem Buch lesen und irgendwie total. Meine Geschichten irgendwie mit zum Besten geben. Mhm. Ich weiß noch nicht, wo es hinführt, aber es fühlt sich gerade alles ziemlich gut an.
Oh, weißt du, wo ich dich sehe gerade? Kennst du die Location Fischhalle Harburg?
Ja.
Ja, kennst du die?
Ja, ja, die kenne ich. Da war im letzten Jahr von den Gästeführern, wurde der Harburger Binnenhafen ein bisschen vorgestellt. Und das ist ein ganz schnuckeliger Ort.
Ganz toll. Und da kann ich mir dich richtig gut auf der Bühne vorstellen.
Oh, wie schön. Ja.
Ja, die haben wirklich, also warst du da mal drin?
Ja. Ja, ja,
also die, das ist ja schon ein bisschen so maritim, aber
total.
Aber nicht zu doll, also nicht, dass man so denkt, du, das ist...
Nee, ist wirklich angenehm. Also ist, ich weiß noch, das war letzten Sommer waren wir da, weil die Gästeführerverein da Führungen in Harburg angeboten hat und die hatten da ihren Start- und Endpunkt.
Ja,
und genau. Da lag dann auch noch dieses ausgeschlachtete Hausboot von Gunter Gabriel daneben, das gerade da Investoren gekauft hatten. Zwei Jungs, die das irgendwie sich da wieder aufbauen wollten. Und insofern, das ist eine spannende Location. Also.
Ja, genau. Also hör mal, da sehe ich dich. Das ist übrigens auch ebenerdig. Da gibt es sogar eine Rollstuhltoilette. Also ich habe da neulich super, auch einen kleinen Text lesen dürfen und deshalb erkenne ich die Location. Und dann, also da, wenn es dann soweit ist und mein Buch fertig ist, dann möchte ich auch da lesen.
Ja, toll.
Meine Eröffnungs-,
sehr schöner Lesung. Gedanke, gefällt mir auch.
Ja.
Ja. Ja, also wie gesagt, wer weiß, wo es einen noch hinführt, aber solange sammle ich und sauge ich auf alles, was irgendwie mir in die Quere kommt und bin einfach...
Ach, happy damit. Also ich bin ja immer so, wenn man bei mir fließen immer so schnell Ideen und Gedanken, ich bin ja immer so lösungsorientiert. Ich versuche gar nicht erst mich so festzukrallen in wir können keine Großveranstaltung mehr machen, sondern ich denke mir dann, ja, was können wir denn stattdessen machen?
Super, ja.
Ja, so den Gedanken, ach, so ein YouTube-Kanal wäre doch auch was für dich.
Und absolut, ja. Das war so ein Ding, wo ich in meiner ersten, in meinem ersten Aktionismus, also der schlimmste Tag in diesem Jahr war tatsächlich der, als der Hafengeburtstag abgesagt wurde.
Ah,
das war so richtig so ein...
Für mich war es schön.
Ja, für mich war es nicht so schön, weil das da wirklich durchgesagt ist mit, Mensch, okay, jetzt wird alles anders. Es ist nicht mehr so, weil diese 3 Tage Hafengeburtstag natürlich eine ganze Menge Existenzgrundlage für mich, für durchaus auch ein paar Tage mehr dann diese 3 Tage das bringen.
Mhm.
Und als das abgesagt wurde, da ist es mir wirklich bewusst geworden, da bin ich ja nach Entenwerder, Kalte Hofe, bin spazieren gegangen, habe irgendwie mein Handy dabei gehabt, habe auf den Hafen geguckt, es war wunderschönes Wetter, war ein blauer Himmel, strahlender Tag. Und dann habe ich da auf dem Deich gestanden und habe angefangen, was zu überlegen, was kann man machen und habe dann irgendwie so ein bisschen Fotos gemacht, mache ich sowieso immer gerne und viel, habe ich auch auf meinem Twitter-Kanal ganz viel. Und dann habe ich angefangen zu filmen und mal zu überlegen, kann man eigentlich da reinsprechen und kann ich irgendwie kleine Filme machen oder sowas. Und habe dann gedacht, ich nenne das jetzt Maike-Rundfahrt statt Hafen-Rundfahrt. Habe mich einmal um mich selber gedreht und dann irgendwie Texte dazu eingesprochen. Das ist nicht besonders professionell und das hat aber Spaß gemacht. Und es war so ein Gefühl von, okay, ich tue einfach was und es entwickelt sich was. Und
ja, Kreativität, ne?
Darüber kam dann wieder Kontakt zu Leuten, die gesagt haben, Mensch, das klingt aber schön, was du da erzählst. Und du hast ja Geschichten zu erzählen, mach doch einen Podcast. Und dann kam die Idee, mache ich den Podcast. Habe aber natürlich auch gemerkt, das ist auch wirklich, wirklich viel Arbeit.
das
geht nicht mal eben so. Also ich brauche dann für so eine Viertelstundenfolge schon, um das alles zusammenzukriegen, brauche ich 8 Stunden. Und das geht nicht mal eben so. Aber es macht total viel Freude und das werde ich auch weitermachen. Das ist, im Moment hakt es gerade ein bisschen, weil ich auch mit diesen ganzen Ticket-Umbuchungen so wahnsinnig viel zu tun habe.
Ah,
weil im Februar war ich tatsächlich auch überzeugt, das wird das beste Jahr meines Lebens. Inzwischen bin ich auch wieder davon überzeugt. Das ist ein ganz fantastisches Jahr. Es ist einfach nur ganz anders, als ich im Februar noch dachte.
Genau, das, was ist gut, ne?
Genau.
Genau, ja.
Genau, und also ich bin sowieso kein Freund von irgendwelchen Massenveranstaltungen, also ja. da, oder auch, dass einem immer die Leute manchmal einfach auch zu nahe kommen, das mhm. erlebe ich auf dem Schiff tatsächlich auch. Ich habe da meinen persönlichen Favorite, der jetzt erstmal hoffentlich ausstirbt, ist immer der wichtigste Mann an Bord. Es gibt immer einen wichtigen alten Mann an Bord, der zu mir nach vorne zur Moderation kommt und mir vermeintlich noch mehr über den Hafen erzählen will oder mich korrigieren möchte oder sagen möchte, Mensch, das haben Sie noch gar nicht gesagt.
Wirklich?
Und ja, und auf jeder Tour gibt es einen. Und das ist so ein ganz typischer Schlagmann. Also yeah. es sind immer Männer zwischen, ich sag mal, Mitte 60 und Mitte 80. Und die kommen so nah ran, dass du manchmal denkst, so oder wo ich jetzt dann einfach denke, wie großartig, ich habe jetzt so eine riesen Plastikscheibe um mich rum, damit mir keiner zu nahe kommt und ich natürlich auch dann nicht mit Maske sprechen muss, sondern eben diese Scheibe dazwischen ist. Und da bin ich ganz dankbar für den Abstand, der dadurch entstanden ist. Also da ist dann dieses, die väterlichen Herren, die dann meinen, mir als Frau da im Hafen noch was erzählen zu müssen. Und da merken die dann relativ schnell, dass sie damit nicht so gut ankommen.
Das glaube ich dir. Aber hast du so ähnliche Stories? Anna Momberhers hat ja heute auf Twitter geschrieben, ja. Sie wünscht sich ein paar Geschichten, die wollen wir natürlich auch ihr anbieten. Hast du irgendwie, die dir spontan einfallen, die dich besonders auch also perplex so dagelassen haben? Weil glückliche Geschichten finde ich auch super, aber ich habe das Gefühl, wir haben jetzt fast schon eine Stunde, kommen langsam dem Ende zu, viel über glückliche Momente gesprochen.
Ja.
Mich interessieren jetzt auch absurde Geschichten. Ich mag absurde Sachen finde ich auch toll.
Absurde Geschichten, jetzt muss ich mal also so, ein bisschen.
So wie jetzt, dass immer ein Mann zu dir kommt und
ja.
dir sagt, das finde ich eigentlich schon absurd genug.
Das stimmt. Das ist es.
Also wie grenzüberschreitend auch, ne?
Ja, also sehr grenzüberschreitend fand ich tatsächlich eine Geschichte, die eigentlich lustig war, aber auf der anderen Seite auch wieder sehr skurril. Ich hatte mal eine Hochzeit, nee, gar nicht war eine Hochzeit, nee, ein Hochzeitstag, der gefeiert wurde von einem Ehepaar. Mhm. Und dann sollte auch gesungen werden für die Gesellschaft. Also wir hatten ein großes Buffet, wir hatten ein schickes Schiff, das war alles nett ausgestattet. Und irgendwann kam einer von den Gästen zu mir und sagte, er würde dann jetzt mal hier Liederzettel verteilen und gab mir dann auch einen und sagte so, ja, hier, das und das Lied wollen wir singen, das kennen Sie ja bestimmt. Und Sie haben ja das Mikrofon, dann können Sie das ja dann anstimmen. Und plötzlich sollte ich der Vorsänger auf diesem Schiff werden.
Oh Gott.
Und die waren davon ausgegangen, dass ich selbstverständlich, weil ich ja das Mikro habe, dann auch das Unterhaltungsprogramm direkt mit übernehme. Also nicht nur das Sprechen, sondern auch das Singen. Und der hat das in so einer Vehemenz und so überzeugend dargestellt. War völlig entsetzt, als ich sagte, nee, tut mir leid, also ich singe gerne ein bisschen mit, so, aber bestimmt nicht ins Mikrofon, weil ich würde gerne singen können, aber ich kann es nicht. Also das fand ich einfach sehr skurril. Und solche Momente, das war jetzt so spontan, fällt einem natürlich nicht die beste Geschichte ein. Wahrscheinlich nachher, wenn ich nach Hause gehe, dann denke ich, ach Mensch, das hätte ich noch erzählen sollen.
Ja,
das schreibe ich dann bei Twitter in den nächsten Folgen.
Genau, aber das sind so Geschichten, die sind wirklich das kann ich mir so gut vorstellen, wie dann jemand zu dir kommt und sagt, so hier, sing mal.
Genau,
und denkst, hier,
sie kann das doch.
Und du so, tanzen soll ich nicht? Oder?
Genau, ich habe hier auch noch ein Kleid mitgebracht, soll ich kurz auf den Tisch steigen?
Ja, was? Witzig.
Das, wirklich, das Schönste ist ja immer mit Menschen. Ich mag ja tatsächlich Menschen und ich mag auch Begegnungen mit Menschen, aber manchmal sind sie wirklich skurril. Und gerade jetzt auch in diesen Corona-Zeiten sind so viele merkwürdige Sachen, wie Menschen sich verhalten. Und es sind aber auch ganz viele großartige Sachen da. Also es gibt einfach Kunden, die jetzt auch so Stammkunden, die einfach nachfragen, Mensch, wie ist es denn eigentlich? Und halten sie durch und sagen, Mensch, wir freuen uns so auf die nächste Tour und die dann gerne wieder mitkommen. Oder also ich habe ältere Damen, die fahren jedes Jahr bei mir mit und jedes Jahr buchen die irgendwelche Touren und die dann auch sagen, nee, selbstverständlich sind wir wieder da und wir sitzen doch immer in der einen Ecke da vorne links und freuen uns schon total drauf.
Magst du alte Menschen?
Ja.
Oh Gott, ich auch.
Mag ich sehr. Also ich habe ein totales Faible für ältere Menschen. Ich komme auch mit Jungen gut klar.
Ich auch, wirklich. Das ist so, das ist zum Beispiel, wenn man mich fragen würde, im zweiten Leben, einfach weil meine Zeit begrenzt ist, was würdest du gerne arbeiten? Dann, ich würde so gerne als irgendwie so Amateurin im Altersheim.
Ja.
Ich kann so gut und ich mag das auch, so an so einem Tisch sitzen mit so älteren Leuten, egal ob Frauen oder Männer,
ja,
so quatschen, schnacken.
Finde ich auch total schön.
Gerne also zuhören, was ja haben die erlebt und die haben so viel erlebt. Und einfach mit denen lachen. Und ich finde das so cool.
So schön, absolut. Also ich habe da auch noch eine so eine kleine Geschichte. Wir fahren auf der Billetour immer durch den Rückerskanal und da liegt so ein großes Hausboot, so ein Holzbohlenhausboot. Aha. Und das war früher ein Tanzlokal in Hamm. Das war der Klabautermann. Und ich habe ganz viele ältere Leute auf den Touren, die dann immer gucken. Und wenn ich dann sage, ja, das war früher der Klabautermann. Ach ja, Mensch, und damals mit irgendwie Pfennig absetzen und Petticoat und in den 60ern.
Geil.
Und die mir dann ihre dollen Geschichten aus ihrer Jugend erzählen und dann immer mal sagen, nicht weiter erzählen und so. Nein, selbstverständlich stillschweigen, aber so schöne und Anekdoten, wo du merkst, die blühen so richtig auf, wenn sie dir das erzählen und dann sehen die dieses jetzige Hausboot und die Leute, die da wohnen jetzt heutzutage, die sind auch super Freunde, die winken immer total begeistert, wenn wir da mit dem Schiff vorbeifahren und das ist einfach dann so ein toller Moment, wo irgendwie alle nur am Strahlen sind um dich rum und alle sich freuen und das ist so dankbar. Einfach.
Da kannst du auch gar nicht anders als mitzustrahlen.
Richtig,
ne?
Genau. Das einfach zu genießen und sich zu freuen, dass man das erleben darf und einfach so viel Positives dann um sich rum hat und einfach mal alles andere vergisst, was gerade nicht so toll ist.
Hast du durch deine Entscheidung, sage ich mal, den zweiten Part deines Lebens anzugehen, auch Leute verloren, die das so richtig strange fanden und dachten so, ey, jetzt.
Ja, ich habe tatsächlich, ich habe auch Menschen verloren in meinem Leben, von denen ich dachte, dass sie immer da wären und die plötzlich ja tatsächlich nicht mehr da sind. Eine liebste Freundin, die auch tatsächlich meine Trauzeugin war und dann, ja, sind wir einfach in verschiedene Welten abgebogen und auf einmal passte es irgendwie nicht mehr. So dass, das ist ganz traurig. Aber manchmal muss man dann auch einsehen, dass Menschenleben verschiedene Wege gehen und man unterschiedliche Prioritäten oder vielleicht auch Ziele hat und dass es irgendwann dann sich auseinanderentwickelt. Und dann ist es okay, weil es kommen ja auch neue Leute dazu. Und ich finde immer dieses Bild so schön von diesem, irgendwie das Leben ist so eine Zugreise, wo immer mal Leute einsteigen und wieder aussteigen und das Ziel vielleicht auch noch nicht ganz bekannt ist, aber so, es kommen auch neue Leute dann dazu und das ist was richtig Schönes.
Das kann ich mir sogar richtig gut vorstellen. Das ist immer, wenn man eine Entscheidung trifft, riskiert man auch. Und ich glaube, das ist auch eine leise Angst bei sehr vielen Menschen.
Veränderung grundsätzlich ist eine große Angst, ja. Weil natürlich das Ungewisse, nicht zu wissen, worauf lasse ich mich ein und so ein Urvertrauen da doch nicht zu haben oder auch sich auf sich selbst nicht vertrauen zu mögen oder da unsicher und wackelig zu sein. Das ist sicher bei ganz vielen eine Angst, das glaube ich auch.
Was sagen deine Eltern eigentlich dazu?
Inzwischen sind sie meine größten Fans. Mein Vater verteilt begeistert in seinem Golfclub meine Visitenkarten in Husum. aber das war am Anfang, war es eine Katastrophe. Wir haben wirklich gekämpft in der Familie auch. Und mein Vater würde es heute nicht mehr zugeben oder tut sich schwer damit, dass er am Anfang sehr dagegen war. Wo ich aber natürlich auch heute das nachvollziehen kann, dass die Angst und einfach Sorge hatten, in was für eine Unsicherheit ich mich da begebe. Und ich auch im Nachhinein tatsächlich erst aus dem Freundeskreis zu erfahren gekriegt habe, dass keiner dran geglaubt hat, dass es funktioniert. Aber heute freuen sie sich alle natürlich.
Ja, genau. Im Nachhinein sagen die, kannst du uns nicht Rabatt geben?
Ja, genau. So, wann dürfen wir mal wieder mitfahren? Das ist ja so schön. Und die denken natürlich manchmal vielleicht dann auch mit, du hast ja so ein tolles, nettes Leben. Du schipperst immer nur über die Elbe und lässt dir den Wind um die Nase wehen. Das ist natürlich auch nur die halbe Wahrheit. Aber es hat sehr, sehr viele dankbare Seiten, dieser Job. Und inzwischen, wie gesagt, sehen ja auch alle, wie gut es mir damit geht und freuen sich. Aber gab sehr viele Skeptiker. Und gerade in der Familie war das ein schwieriges Thema, sagen wir
mal. Ja. Okay, ich verstehe. Das war richtig schlimm scheinbar.
Ja, also es hat sich natürlich alles wieder gegeben, aber es waren tatsächlich Konflikte, die da dann hochgekommen sind und Ja, wo am Ende ich sagen muss, meine Eltern haben immer gesagt, so, oh, du bist irgendwie so selbstständig und du hast irgendwie zu viel davon mitgekriegt, was deine beiden Brüder vielleicht an der einen oder anderen Stelle ein bisschen zu wenig mitgekriegt haben. Und wo ich aber am Ende jetzt verstanden habe, ich konnte ja gar nicht anders, weil ich war das älteste von drei Kindern und mein ein Jahr jüngerer Bruder war eben gehörlos und ich habe mich sehr viel um den gekümmert und sehr viel Sachen geregelt und ich musste schon immer sehr selbstständig sein und ich glaube, das war dann so die Grundausstattung, die ich da mitgekriegt habe, die mir heute hilft, einfach mit den Sachen gut klarzukommen und die anzugehen und mich zu trauen.
Ja, was damals vielleicht schwierig war, wurde dann doch wieder ins Positive
gewendet. Genau, ist dann jetzt eine Qualität, die ich nutzen kann und
Du, ja, bei mir war es ja ähnlich, also nicht anders, aber so. Wir kamen nach Deutschland, meine Eltern konnten halt kein Deutsch und das ist nicht so einfach, Deutsch zu lernen.
Das glaube ich, ja.
Auch jetzt ist es immer noch schwierig, für meinen Vater vor allem. Und ich habe halt immer Behördenbriefe schreiben müssen oder auch für mich Hilfsmittel beantragen, Krankenkasse und alle. Mhm. Es ist halt viel zu organisieren, wenn man so eine Behinderung hat. Und wenn ich meine nicht behinderten Freundinnen angucke oder Freunde, die haben alle total Panik, wenn da so ein Brief kommt vom BAföG-Amt oder von irgendwelchen behördlichen Sachen, Krankenkasse, oh Gott, für mich ist es ein Kinderspiel, ne? Also mir macht das heutzutage überhaupt gar keine Angst mehr.
Ja, das ist eine ganz andere Normalität für dich.
Ja,
ne?
Also Dinge auch zu organisieren. Ich habe keine Angst davor, auch größere Sachen auf mich zu nehmen und die zu wuppen, weil ich einfach denke, ja, was soll denn dann passieren? Also
genau, das ist manchmal auch ganz gut, sich zu überlegen, was ist denn eigentlich das Schlimmste, was mir jetzt dabei passieren kann, wenn das schief geht? Ja. Und meistens ist es gar nicht schlimm. Oder meistens sind es eher die Gedanken im eigenen Kopf, die einen dann bremsen und wo man sagt, eigentlich stehe ich mir da gerade nur total selber im Weg.
Ja, meistens so.
Das lässt man manchmal vielleicht nicht so gerne zu, diesen Gedanken, und muss sich damit anfreunden, dass man da selber so seine Macken hat und seine Glaubenssätze, die einem da im Weg stehen. Aber meistens kann einem nicht, also was Schlimmes kann einem in der Regel nicht passieren.
Nee.
Und man hat so viel zu gewinnen dann, wenn man das einfach sich mal traut.
Ja. Hey, es ist eigentlich schon ein super Abschlusssatz. Also wir sprechen ja seit einer Stunde. Gibt es noch etwas, was du den Menschen da draußen sagen möchtest?
Geht raus, geht vor die Haustür und guckt, was es alles Tolles direkt draußen um euch rum zu entdecken gibt. Jetzt, wo wir gerade alle so ein bisschen eingeschränkt sind und den eigenen Mikrokosmos vor der Tür wieder so erleben.
Ja.
Und einfach mit Augen auf durch die Welt zu gehen und sich zu freuen, was man alles für tolle Begegnungen mit Menschen haben kann.
Ja, und genau zuzuhören auch.
Ja.
Was sagen die einem, was mir hilft, weiterzukommen?
Richtig. Und dann auch sich selbst zuzuhören, mal reinzuhören, mal zu gucken.
Ja, super. Maike, vielen Dank für dieses echt so schöne Gespräch.
Sehr gerne, Anastasia. Vielen Dank.
Ja, wir sehen uns bei wahrscheinlich Penny oder so.
Auf dem Marktplatz oder auf Entenwerder. Nehmen wir lieber Entenwerder,
das ist schöner. Genau. Bis dann.
Danke dir. Tschüss.